Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer und Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich. Ja, meine Lieben, also Folgendes. Wir haben doch EU gewählt und das war ja wohl wirklich ein spannendes Ergebnis. Schauen Sie, es gibt Dinge immer wieder, die mich irgendwie erschüttern und zwar auch als Christ. Das muss man jetzt vielleicht einmal erklären. Das Christentum hatte immer die Vorstellung, dass wir eine supernationale Aktion sind. Das heißt, alle Christen sind nett zueinander, völlig wurscht, welcher Hautfarbe, welcher Nationalität, Sprache, Geschlecht, sonst was. Und das funktioniert ja. Das ist ja total faszinierend. Sie brauchen ja, also Gott, ihr als Pfarrer erlebt es, irgendwo im Ausland gehst, irgendwo hin, sagst, ich bin Pfarrer, ich bin Christ und alle sofort da, oder wir machen irgendeinen Gemeindeausflug nach Tschechien, in die Slowakei hinüber, sonst wohin, alle sofort, ja, super, da kommen andere Christen, die schauen anders aus, reden anders, wir verstehen kein Wort, aber wir freuen uns irrsinnig, dass die da sind, weil eh klar ist, wir kehren irgendwie zusammen. Was machen Sie, wenn Ihnen im Urlaub wirklich Ihr ganzes Geld gestohlen wird? Naja, natürlich gehen Sie zur nächsten christlichen Gemeinde und sagen, bitte, mir ist alles gestohlen worden und so weiter und so fort und ich bin dort engagiert, bei mir daheim und so. Und das ist klar, wir sind eine übernationale Geschichte und wir sind nicht zueinander. Also möchte ich jetzt wirklich sagen, Und wenn einer sagt, ich bin dort engagiert, der trifft sofort dort wieder wen und das rennt schon, das rennt immer. Und deswegen gab es ja mal auch eine Zeit, wo das überhaupt die ganze Idee war, das ganze Mittelalter, europäische Mittelalter ist dadurch geprägt, dass man eigentlich sich gesagt hat, naja, das heißt Corpus Christianum, heißt es witzigerweise, also der Körper Christi. Das ist also die ganze Christenheit, es wurden eh alle getauft und irgendwie hängen die zusammen. Traurigerweise hat das nicht eine unendliche Abfolge von Kriegen zurückgehalten. Das ist sehr eigenartig, die Leute haben da eigentlich haben da keine Probleme gehabt, das zu sehen. Man kann sich da schlagen, obwohl man irgendwie gegenseitig Christ ist. Also sehr tief ist dieses christliche Verständnis wohl nicht gegangen. Aber, und das ist total typisch, da können Sie schon beim Paulus reinschauen ins Neue Testament, dieses Übernationale sozusagen, gut, das war jetzt alles römisches Reich. Aber Paulus betont das immer wieder, da gibt es keine Juden und da gibt es keine Griechen. Also es gab ja Nationalitäten in diesem riesigen römischen Reich drinnen natürlich. Das gibt es nicht, sondern alle sind in Christus und in Ruhe ist. Also diese Vorstellung, dass wir als Christen weit jenseits der Nationen zusammenkehren, ist konstitutiv fürs Christentum. Das ist vollkommen klar, nimmt dann andere Formen an. Im Bereich der römischen Kirche halt den, dass man sagt, man hat einen Papst und wir sind... Das steht noch über allen Staaten und so weiter und so fort. Im evangelisch-reformatorischen Bereich halt, wir sagen, also Menschen haben religiöse Bedürfnisse auch abhängig von ihrer Kultur, ihrer Sprache, ihrer Tradition, bla bla bla. Und schließen uns jetzt hier in Bünden zusammen. Also zum Beispiel Lutherischer Weltbund heißt es dann. Und da ist auch immer völlig klar, dass das kein Problem ist, dass wir alle irgendwie gleich sind oder so. Also das werden Sie im Christentum nicht finden. Es hat genau auch Kirchen gegeben, die hat es geschafft, also wirklich exkommuniziert zu werden. Von allen anderen Kirchen auf der Welt haben gesagt, das ist keine Kirche, mit denen haben wir nichts zu tun. Das war diese rein weiße Kirche in Südafrika, diese reine Sekte, wo es den berühmten Witz gibt von dem Schwarzen, der in solche Kirchen reingeht, der Polizist will ihn raushauen und der sagt drauf, nein, bitte, ich bin da angestellt zum Bodenwischen und Staubputzen halt. Und der weiße Polizist sagt zu dem Schwarzen, okay, geh rein, putze, aber auf keinen wie immer gearteten Fall darfst du dich beim Beten erwischen lassen. Das ist die beste Charakterisierung dieser Kirche. Also nicht Kirche, wir haben wirklich alle Kirchen auf der Welt festgestellt, das geht nicht. Das haben wir also in uns. Und insofern ist die EU auch so eine schöne Geschichte, die irgendwo im weitesten Sinne des Wortes wahrscheinlich mit dem Christentum zu tun hat, weil irgendwie ist es wichtiger, der immer größere Rahmen. Also alle haben zum Beispiel als EU-Bürger die gleichen Rechte. Das ist ja was Tolles, weil ich habe ja das noch erlebt. Zum Beispiel im Bongau ganz am Anfang, da hatten wir ja eine Reihe von nordischen evangelischen Damen, die sich in fesche Skilehrer verliebt haben und dann da kleben geblieben sind, waren auch noch sehr oft die Mütter meiner Schüler. Und was die mitgemacht haben, Niederländerinnen, Däninnen, Norwegerinnen hatten wir da, Schwedin war sie jetzt nicht, aber Finnin hatten wir, Engländerinnen hatten wir, alles Mögliche, die haben sich alle immer in Skilehrer verliebt oder auf einem Skiurlaub in wen verliebt. Und was haben die mitgemacht? Nicht jedes halbe Jahr zur Fremdenpolizei und Theater und Aufenthaltsgenehmigung. Die sind ja gequält worden bis zum geht nicht mehr. Das ist Gott sei Dank alles vorbei. Und man darf ja eines nicht vergessen. Diese ganze EU-Geschichte ist eine Friedensinitiative. Die Anfangsgeschichten dieser Stahle-Kohl-Öl, glaube ich, heißt Kassenpakt zwischen Frankreich und Deutschland war ja nicht nur Schwerindustriepakt, sondern war von vornherein vollkommen klar, gerade immer treibend deutsche und französische Politiker, okay, wir haben jetzt seit Jahrhunderten gegeneinander Krieg geführt, vielleicht können wir jetzt endlich einmal aufhören, indem wir zusammenarbeiten. EU gibt Geld aus für Erasmus-Stipendien, damit die jungen Leute irgendwelche anderen Kulturen und Universitäten in einem anderen Land kennenlernen. Und es gibt ja schon das Wort der Generation Erasmus, für die wäre das eh völlig unvorstellbar, dass man da nur irgendwie Krieg führt. Und jetzt passiert was. Jetzt sind die plötzlich an der Macht, die nicht EU-kritisch sind. EU-kritisch kann man sein, so viel man will, in Bezug auf irgendwelche Gesetze oder Verträge oder sonst was. Das ist ja gut. Sondern die schlicht und ergreifend Nationalisten sind. Das finde ich furchtbar. Finde ich wirklich furchtbar. Weil in der heutigen Zeit im Bild war ganz was Spannendes. Zuerst ist also die EU-Wahlberichterstattung gewesen und danach war gleich der Bericht über das, was sich gerade in der Ukraine abspielt. Und da spielt sich jetzt wirklich was ab, so mit Hubschraubern, schweren Kampfhubschraubern, die richtig schön Ohe schießen und ganz vielen Typen, die da in irgendwelchen Fantasieuniformen rumrennen, alle witzigerweise das Gesicht maskiert haben. Immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Warum zeigt jemand sein Gesicht nicht? Man muss immer an eins erinnern, meine Lieben. Wenn du von Mistelbach bis nach Bregenz misst, also in Vordelberg, das ist also das westliche Ende von Österreich, und diese Distanz nicht nach Westen, sondern nach Osten, dann bist ganz weit im Osten. Das vergessen immer alle. Ganz, ganz weit im Osten. Das haben wir irgendwo im Bereich Weißrussland, sind wir irgendwo im Bereich Ukraine. Das heißt, das ist nicht so weit weg. Und dort werden genau solche Nationalismen so hochgespielt, dass Tote gibt. Und eins, meine Lieben, ist uns doch klar. Weil unsere ganze Berichterstattung ja ganz furchtbar schlecht ist. Diese Typen da in der Ostukraine, die sich dort aufführen, die mit den Masken umrennen, damit sie keiner erkennt. Die sehen wir ja immer nur als die Typen, die auf andere Typen schießen. Und zwar auf wahrscheinlich irgendwelche ukrainischen Militärs. Das sind genau die 3-5% der Bevölkerung, die das widerlichste, unmenschlichste, machtgeilste, katastrophalste, was es überhaupt in ihnen drinnen gibt, heraushängen lassen. Na, wollen so wen als Nachbarn haben, wenn der nach Haus kommt? Na, wissen Sie, was der für ein Auftreten hat? Na, glauben Sie, der kümmert sich drum, dass Sie ein Recht haben, in Ihrer Wohnung eine Ruhe zu haben? Das ist dieser kleine Teil der Bevölkerung, der, wenn er nur die minimalste Chance sieht, seine Unmenschlichkeit raushängen zu lassen, es sofort tut. Das sind ganz wenig Leute, ganz wenig. Aber Gnade uns Gott, wenn die einmal ans Ruder kommen. EU ist Friedensinitiative. Kritisch sein kann man so viel man will und was weiß ich, was alles sagen und über Finanzen und sonst was. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich kenne mich nicht einmal ansatzweise aus. Nicht einmal ansatzweise. Ich habe sehr eigenartige Erlebnisse, da ich also hier jetzt auch im Grenzgebiet bin, was auch Förder-1-Gebiet ist von der EU, weil halt die Wirtschaft hier so schlecht ist, wo da das Geld aus Brüssel fließt und wozu das dann verwendet wird, habe ich dann doch ein bisschen Zweifel. Muss ich ganz ehrlich sagen, wäre vielleicht auch unter Umständen anders gedacht, wird also nicht unterschlagen oder so irgendwas, das kann da vielleicht in Süditalien passieren, aber ob also jetzt hier der Einsatz wirklich der gescheiteste ist, ist immer die Frage. Na gut, also warum müssen Menschen mit solchen Dingen spielen? Warum? Wir haben ein tolles Ergebnis gekriegt von der EU. Wir haben ein gigantisch tolles Ergebnis. Wir haben eine internationalisierte Jugend über größte Teile, für die aufeinander schießen undenkbar geworden wäre. Die haben nicht diese Idee. Und wir haben anscheinend aber einen anderen Teil von, keine Ahnung, um die 20% der Gesellschaft, so schaut es aus nach den Wahlergebnissen, die in unglaublicher Frustration, vielleicht Besortigkeit, Überforderung von der modernen Gesellschaft, von der Internationalisierung, plötzlich auf primitivste Nationalismen zurückverfallen. 20%, meine Lieben, sind viel. Das sind richtig viel. Das reicht, um eine Gesellschaft zu kippen. Auch da wir uns jetzt 2014 nähern, und 2014 ist 100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkriegs, heute, ja, schauen Sie, bevor der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, gab es eine ganz wichtige internationale Geschichte, das war die linke Ebene der Politik, das war Sozialdemokratie, Sozialisten, Kommunisten, Sozialistische Internationale, die noch ein Jahr vor Kriegsausbruch sich getroffen haben und klar gemacht haben, es wird keinen Krieg geben, aus dem einfachen Grund, wenn die reaktionären Regime den Krieg erklären, dann gehen unsere Arbeiter einfach nicht mehr in die Fabrik und der Einberufung werden sie auch nicht folgen und dann können irgendwelche Kaiser sich gegenseitig am Schlachtfeld abschießen, aber unsere kleinen Leute werden nicht mitmachen, ein Krieg ist undenkbar. Gerade in internationaler Solidarität. Ein Jahr später sind alle zu den Fahnen geeilt und haben gesagt, jetzt werden wir es geil gewonnen haben. Das darf man nicht vergessen, das ist auch erst 100 Jahre her. Solche internationalen und friedensbewahrenden Geschichten sind offenkundig fragil. Und sie sind dann besonders fragil, wenn wir, die wir friedensbemüht sind, die wir wirklich dem Frieden verpflichtet sind, den Agitoren das Thema überlassen und sagen, ja, bleibe doch daheim, das sind doch eh nur Trotteln und die wollen eh nie. Na, das geht nicht. Das geht nicht, weil dann wird's ein Wurscht, dann geht man einen schönen heißen Sonntag wie gestern vielleicht lieber ins Boot oder sonst was, geht nicht zur EU-Wahl, kommt dann zu katastrophalen Wahlbeteiligungen wie in Österreich, ein ordentliches Stück unter 50% der Wahlberechtigten überhaupt hingehen. Wem überlasse ich das Feld? Überlasse ich das Feld wirklich Leuten, die wieder Richtung Nationalismus gehen? Müssen wir wieder Richtung Nationalismus gehen? Müssen wir wieder Dinge erfinden, die wir doch hinter uns geglaubt haben? Müssen wir wieder Grenzen aufziehen? Ist der Mensch wirklich so strukturiert, dass er einfach nur aus Angst und Furcht und vielleicht Bösartigkeit geleitet ist? Kann er nicht geleitet sein aus Neugierde aufeinander und das ist schön, das Hamburg war schön, wie ich dort studiert habe, war unglaublich spannend zu sehen, auch mitzukriegen, dort ganz massiv, weil es wer aus Hamburg zuhört, wie zusammengebombt das wurde, dass ja nur ganz kleine Teile sind ja wirklich wieder ordentlich aufgebaut worden, wie St. Petri zum Beispiel. Der Rest hat ja eigentlich scheißlich ausgeschaut. Seid mir nicht böse, liebe Hamburg. Also Planten und Blumen ist schön und der Binnenalster und der Außenalster und der Hofen und da draußen, wie heißt's, Elb Richtung Meer, da mit dem Strand und der Insel in der Elbe drinnen, das riesige Naturschutzgebiet, wo alles irrsinnig toll und da mit Leuten in einer Kneipe zu sitzen, nachdem sie begonnen haben, sich auf meine Sprache einzustellen, das war unglaublich spannend und die Dänen waren spannend, wo ich da noch hinaufgefahren bin von Hamburg, weil ich eh schon in der Nähe bin sozusagen, was die Hamburger sehr gewundert hat, weil für die war Dänemark weit weg. Und habe mir da das Kopenhagen angeschaut und mit Leid geredet und so weiter und so fort. Es war wirklich cool. Müssen wir wirklich wieder Mauern aufbauen? Oder können wir uns nicht durch die dem Christen doch wirklich zur eigene Freude am Mitmenschen leiten lassen? Und ihr, meine Lieben, ihr bitte zirkt euch aus der Politik nicht zurück. Macht dieses einfache christliche, wir sind für alle Menschen da. Klar, weil das ist der wichtigste Grundsatz, den es im Handeln und in der Politik überhaupt gibt. Wir sind für alle da, weil nämlich alle von Gott geschaffen sind. Gesegneten Abend euch allen.